Hallo Alex.
Hallöchen Danny.
Wir sind's wieder, die Ostkinder, auf euren Ohren, in euren Zuhause. Und ich habe keine größte Rose der Welt geblümelt.
Das ist dir wohl hängen geblieben.
Ist also immer noch offen.
Sehr gut. Ja, dann lass uns direkt mal losstarten. Heute mal im Sprint. Wir beginnen mit einem Wort, das ich mitgebracht habe und für diejenigen, die neu dazugeschaltet haben. Ein Wort ist etwas, das jemand von uns mitbringt, der andere weiß nichts von diesem Wort und dann fangen wir einfach an, frei unsere Gedanken dazu zu entwickeln, bis wir keine Gedanken mehr dazu haben oder haben wollen. Und ihr
das
könnt
ist korrekt.
Mitreisen.
Und alle, die jetzt neu dabei sind, aufgrund der vielen Empfehlungen unserer Hörerin vom letzten Mal, und die fragen, warum geht das alles so schnell, warum steigen die direkt ein? Wir sind kein Laber-Podcast, nein, wir langweilen euch nicht und reden eigentlich auch in doppelter Geschwindigkeit und machen das extra halb so schnell hinterher, damit ihr unseren Gedanken folgen könnt. Weil wir einfach immer on the run sind mit den Themen. Hier herrscht also wirklich eins nach dem anderen, geht's hier abgefrühstückt. Und deshalb das Wort hast du heute mitgebracht. Ich weiß nicht, welches ist. Und das ist eigentlich meine Lieblingskategorie. Habe ich das eigentlich hier erzählt, dass das meine Lieblingskategorie ist?
Nein, das hast du nicht.
Ich liebe es, an Sachen erinnert zu werden, die ich seit 30 Jahren vergessen habe.
Und so vergeht die Zeit wie im Fluge. Und das passt zum Wort, denn es ist Tiefflieger.
Tiefflieger?
Tiefflieger, ja. Frag mich nicht, warum ich das mitgebracht habe.
Geistiger Tiefflieger wurde ich nie genannt. Aber meine letzten Tiefflieger habe ich gesehen, und zwar zwei Bundeswehrjets, als ich wandern war in Oberwesel am Rhein.
Mhm.
Und oben auf der Spitze stand, das war total spektakulär. Ich dachte, was ist das? Mein Freund war auch dabei. Und die übten offensichtlich, in diesem Rheintal lang zu fliegen, zwischen den Bergen. Ich war also auf derselben Höhe wie die Kampfjets. Zwei Stück hintereinander. Die, du kannst dir vorstellen, in der Mitte der Rhein, dann diese Berge links und rechts. Und da flogen die in der Mitte durch. Das war das Spektakulärste, was ich je gedacht habe, gesehen habe. Und sehr imposant.
Das muss wirklich sehr beeindruckend ausgesehen haben. Ich finde das ja geil, wenn man zeigt, wenn die in der Schweiz zum Beispiel fliegen. Mhm. Da sind ja auch Berge, wie man ja weiß. Und das sieht auch total verrückt aus. Hat mich auch ein bisschen dran erinnert. Ich habe letztens Top Gun wieder geguckt, aber die neue Auflage. Mhm. Und da fliegen die ja dann auch also so ganz schnell immer durch die Berge und üben dann irgendwie.
Herzlich willkommen beim Filmpodcast Ostkinder 80. Alex, hier, shoot. Liebe Funke von 10, wie viel kriegt der neue Top Gun von dir verfilmt?
Puh. Also für einen Actionfilm finde ich schon, dass der eine gute 7 bekommen darf.
Lohnt es sich dafür bei Amazon 4,99 € auszugeben oder soll man warten, bis er umsonst zu sehen ist?
Warten, bis er umsonst zu sehen ist.
Wartest du auf Top Gun Neuverfilmung Teil 2?
Nein.
Das war unsere Rubrik. Man muss die Leute bei Laune halten. Nein, also weiter, Tiefflieger. Das ist das, was mir dazu einfällt. Ist das auch das Thema, also geht's da, habe ich das Thema erkannt, was du, das Wort?
Es geht um wirklich Flugzeuge.
Ah ja, sehr gut.
Ja, ich habe eigentlich da gar nicht so die großen Geschichten dazu, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige, die uns zuhören, noch sich vielleicht daran erinnern, wenn sie in unserem Alter sind natürlich oder noch älter, dass es so Tieffliegerübungen gab und dass die so tief flogen und auch so schnell, dass dann schon mal so ein paar Fenster wackelten. Also für mich war das.
Das ist spannend, weil, kenne ich gar nicht.
Ah.
Aber okay. Ad-hoc-These von mir an dieser Stelle: Du hast im Flachland gewohnt, ich im Mittelgebirge, deshalb gab es das bei uns gar nicht.
Ja, das kann wahrscheinlich sein.
Bei uns ist ja immer Tiefflug, bei uns bedeutet ja hoch, runter. Bei dir wahrscheinlich konnte man ja wirklich sagen, wir fliegen jetzt einfach mal 1 Kilometer auf 50 Meter Höhe. Ach, ja, die sind echt Scheiben rausgeflogen?
Nee, rausgeflogen nicht, aber die wackelten.
Ach so.
Weil die Scheiben waren ja eh relativ dünn, gerade jetzt so in der Schule. Die
DDR-Fenster haben immer gewackelt.
Ja, und da ist dann wirklich, dann gab es halt diesen lauten Knall und das hat es ganz oft gegeben. Du hörtest dann irgendwie das Flugzeug dann nochmal fliegen. Ne, und dann boom. Und das ist dann immer der Moment gewesen, wo die Fenster geknallt haben und wo wir Angst hatten, dass sie vielleicht doch mal irgendwie rausfliegen oder so. Und für mich gehörte das in der Kindheit absolut dazu. Das war ganz normal, weil Rostock ist ja in der Nähe von einem Militärflughafen, Rostock-Lage, wo auch zivil ein Flughafen existiert, wobei der nicht mehr so richtig genutzt wird. Da war das normal, dass dann halt die MiGs dann geübt haben. Auch noch nach der Wende. Also das war ja dann, die Bundeswehr hat es dann ja auch übernommen. Allerdings kann ich mich dann nicht mehr erinnern, dass da noch großartig irgendwie Tiefflieger waren. Aber letztes Jahr war das ja wieder aktuell, weil es hat ja eine NATO-Übung gegeben. Ich persönlich habe gar nichts davon mitbekommen. Es hieß ja dann irgendwie, oh, und dann können die Leute nicht schlafen und irgendwie wo so. Also als, zumindest in Köln, habe ich davon nichts mitbekommen. Oder habe ich da noch geschlafen? Ich weiß nicht, hast du was
mitbekommen? Also ich war in Thüringen, habe es mitbekommen. Allerdings ist sowieso meine Frage zur Zeit, ich habe ja da eine Theorie. Ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, dass in Köln in letzter Zeit wieder sehr viele Militärjets, meistens zwei oder drei, fliegen?
Ja.
So, und ich denke mir, einerseits hat das bestimmt mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Ich weiß nicht, ob da Leute hier ausgebildet werden oder man es wertig macht. Andererseits frage ich mich die ganze Zeit, die fliegen mitten über Köln, also wirklich über den Dom drüber. Und ich denke mir so, ist das auch PR? Also macht man das, damit man sieht, wo die Bundeswehrmilliarden jetzt hingehen, dass man denkt, ah, das ist also wirklich, kein Scherz. Also macht man das auch, zu sagen, wir müssen jetzt, haben Jahrzehnte nicht gemacht, wir fliegen jetzt hier, dass die viele Leute das sehen, dass es uns gibt. Das ist doch kein Zufall. Also was soll jetzt über Köln so interessant sein, die letzten zwei Jahre, dass man denkt, da muss ich jetzt ab und zu mit einem Kampfjet drüber fliegen.
Na gut, es kann sein, dass einfach überhaupt mal wieder Geld da ist, um zu üben. Dass man ja, da ja nicht so vergessen.
Aber also du musst dir als vorstellen, dass das, also dass das alles nicht auch Marketing ist.
Dann wäre es aber echt teuer.
Also nein, die müssen ja sowieso, ich meine, wenn die sowieso fliegen und
üben, ach so,
dass man dann sagt, ey, dann schicken wir sie auch über große Städte, damit die Leute von unten, wie der kleine Danny hochkommt, sagt, ach guck mal, da sind ja im Formationsflug zwei Kampfjets. Toll.
Und dann noch ein paar Flyer runterwerfen.
Noch lachst du, aber irgendwann wird mein Tiefflieger
die Wahrheit. Will you marry me? Steht dann da hinterm Tiefflieger. Ja, du merkst, es ist jetzt kein super ergiebiges Wort, aber irgendwie habe ich es auf meiner Liste gehabt und musste natürlich schmunzeln, als du letztes Mal die Panzerstraße gezogen hast. Also anscheinend sind so diese Assoziationen mit Militär natürlich gerade wieder, ja, sind halt näher da, ne?
Ja, nicht die Assoziationen, sondern die Erinnerungen. Ja, ich meine, wir leben ja hier in diesem Podcast davon und das kriegen wir von Hörern ja immer gespiegelt, dass sie selber, also wie wir auch, 30 Jahre über ein Wort nicht nachgedacht haben und auf einmal, boom, ist wieder im Kopf und die fällt die ganze Geschichte zu ein und selber erlebt man das nochmal durch. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz normal, dass es jetzt um militärische Themen geht in unseren Erinnerungen, weil die einfach wieder geweckt werden, was ich für kein gutes Zeichen halte, erstens. Also das ist auf einmal das. Und vielleicht kann man ja später mal, wenn wir irgendwie die 100. Folge voll haben, anhand der Worte, die wir mitgebracht haben, die Gesellschaft, also mal so deckungsgleich über die gesellschaftlichen Themen legen und gucken, wo haben eigentlich da die Punkte zusammengehört. Aber das geht erst in der Retrospektive.
Aber beim Tiefflieger und auch das, was du ansprichst, zeigt sich natürlich, also zum einen ja, also wir haben ja offensichtlich jetzt wieder mit einem Krieg zu tun. Wir sind zwar gefühlt immer noch weit weg und man merkt ja auch, die Debatte in Deutschland hat eine gewisse Zeit gebraucht, ne, bis mal so ein Wort wie Kriegstüchtigkeit mal verwendet werden durfte oder Wehrfähigkeit, ne. Aber jetzt im Gegensatz natürlich so zu Polen oder natürlich der Ukraine, wo es dann sozusagen dann ganz nah dran ist. Allerdings haben wir ja jetzt auch eine Debatte zum Beispiel zum Thema Wehrpflicht, ne, oder Dienstpflicht. Da gibt's ja unterschiedliche Worte aktuell noch. Und man merkt, dass viele Leute dort auch diskutieren, die eine Zeit wirklich gehabt haben, die zumindest vermeintlich sehr friedlich war. Also wo eben auch das Militärische gar nicht mehr um einen herum war. Also man sich damit gar nicht kümmern musste. Ich wollte mit diesem Tiefflieger-Wort natürlich auch was mitbringen. Es war also in meiner Kindheit zumindest aber ganz normal, dass sozusagen Militär existierte und dass auch Übungen stattfanden. Dass es also eine Armee gibt. Und sogar zwei Armeen, wenn man es genau nimmt. Und ich höre ja immer zwei Podcasts vom MDR und NDR, ne, zum Thema Militär und Verteidigung, weil mich das auch ein bisschen so beruhigt, weil die das ganz anders einordnen. Und die erzählen zum Beispiel auch aus so einer BRD-Perspektive, wo die dann sagen, naja, also aus deren Sicht, als der Kalte Krieg noch da war, waren die als Bundeswehrsoldaten zum Beispiel, auch wenn die nur Wehrpflicht absolviert haben, dass da 20 Kilometer weiter theoretisch die Armee war, die einen dann angreift. Also da war die Nähe auch zu diesem möglichen Konflikt oder die Nähe zu einem Krieg eine vollkommen andere Sache. Und ich glaube, dass diese Leute, ich will jetzt nicht sagen tiefenentspannt da jetzt gerade gucken, das tun sie definitiv nicht, aber schon irgendwie anders. Also die verstehen, glaube ich, unter einer Friedensdividende vielleicht nochmal was anderes. Aber es ist jetzt zu weit geführt, glaube ich.
Da haben wir uns auch, glaube ich, gerade angenähert mit meiner These hier, dass ich sage, das ist Promotion, die Sichtbarkeit von Tieffliegern über Köln. Obwohl, so tief geht es ja nicht, der Dom steht am Weg. Der Sichtbarkeit des Militärs im Alltag früher, ich erinnere mich nämlich auch gerade wieder dran, da habe ich auch ewig drüber nachgedacht, dass ja auch wirklich russische Panzer immer auch durch den Kyffhäuser gefahren sind. Und ich weiß noch, meine Eltern, wenn die mit dem Auto standen, waren so genervt, dass, weil ich nicht wusste, wie lang ist diese Kolonne. Und irgendwie fanden das alle blöd. Und ich eben als Kind auch, dass auf einmal ratterte, die Scheiben wackelten und vorne an der Straße, guckte ich aus dem Fenster, und da fuhren halt Panzer lang. Aber ich hatte nicht in Erinnerung, also soweit ich mich, ist auch vielleicht eine erfundene Erinnerung, hat das aber keinem gefallen. Es war nicht so, hurra, die russischen Panzer fahren wieder durch die Stadt.
Nee, also das die war, Tiefflieger haben ja auch genervt. Also die sind ja erstmal super laut gewesen und sehr oft und manchmal ist man davon auch geweckt worden. Also so ein Knall geht schon ganz schön durch die Knochen.
Und ich bin gespannt, ob sie meine These bewahrheitet, ob das nämlich wirklich Promotion ist. Wenn wir diesen Podcast vielleicht in 3 Jahren uns nochmal anhören oder in 2, wie die Sichtbarkeit des Militärs im Alltag eigentlich dann aussieht. Weil wir haben es ja völlig weggedrängt, was ich ein sehr großer Freund von bin. Ich fand es ja damals schon richtig blöd, also ich ganz persönlich, dass die Bundeswehrsoldaten wieder umsonst Zug fahren können, wenn sie eine Uniform anhaben. Weil ich finde, diese Uniform im Alltag war mir immer unangenehm, fand ich nie, war mir immer suspekt. Ja, mal gucken, wie das auch, also wie Deutschland so auf den Straßen militärisch aussieht in ein paar Jahren, wenn wir jetzt das forcieren, dass es wieder, dass wir wehrtüchtig werden sollen.
Und ja, aber ich erinnere mich auch noch, als während der Zivi-Zeit und also wo die Wehrpflicht ja noch existierte, dass dann vor allen Dingen Wochenenden die Züge ja auch komplett voll waren. Also da saß man dann wirklich noch so auf den Gängen. Deswegen finde ich es immer, was heißt süß, ne? Aber wenn sich jetzt Leute über die Bahn beschweren und sagen, oh, ist wieder überfüllt und so. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Zustand nicht auch schon vor 25 Jahren existierte. Da habe ich das sogar viel häufiger erlebt. Also diese ganz vielen Soldaten, Soldatinnen, muss man ja nicht sagen. Damals gab es die ja so, glaube ich, noch gar nicht oder in so geringer Anzahl. Und Zivildienstleistende, die sind halt durch die ganze Republik gefahren. Ne? Also wollten dann natürlich ihre Eltern besuchen oder einfach nach Hause fahren. Und das hat natürlich schon ordentlich die Züge gefüllt. Ne?
Und nicht alles macht die Digitalisierung besser, auch bestes Beispiel, denn man durfte ja damals als Zivildienstleister und Bundeswehrsoldat ja in dem Zivi-Ausweis, weißt du noch, war doch eingetragen dein Heimatort und da durfst du doch kostenlos mit der Bahn zwischen den Heimatorten fahren. Wenn man natürlich schlau war, hat man einfach gesagt, ich habe den verloren und hat man neuen gekriegt und konnte einen anderen Heimatort eintragen, sodass man dann quasi eigentlich überall hinfahren konnte. Aber
ich hoffe, es ist verjährt. Sonst hast du gerade
niemand gemacht.
Gerade gestanden.
Das Krasse ist, hat ja eigentlich nie einer können, du hast ja dein, ich habe es ein paar Mal, ich bin relativ häufig damals nach Thüringen gefahren und eigentlich wurde es ja nie kontrolliert. Das Risiko war nur, dass du Auszubildende hattest. Das ist mir zweimal passiert, also mir selber nicht, sondern also Bundeswehrsoldaten, wo dann aufgefallen ist, ach, die sind ja gar nicht auf dem Weg in ihren Heimatort und mussten dann nachzahlen. Weil eigentlich in 98% der Fälle hat es ja keiner gemerkt, weil niemand sich deinen Ausweis genau angeguckt hat. Ne? Ja, aber dann gab es Ärger.
Da rufst du ja gerade bei mir so ein Trauma auf. Nee, also nichts Schlimmes, aber weil das war nämlich auch mal so ein Problem, weil irgendwie mein Arbeitsort nicht weit genug entfernt war. Ich glaube, es musste ja, glaube ich, mindestens 25 Kilometer sein. Und ich hatte ja erzählt, mit meinem Fahrrad waren es 23 Kilometer. Und irgendwie habe ich mich da versucht, immer durchzuschlawinern, weil das sonst ziemlich teuer gewesen wäre, wenn ich nämlich mit dem Zug gefahren bin, vor allen Dingen im Winter, weil da konnte man mit dem Fahrrad nicht fahren.
Und deshalb, damals, ich sage ja, Digitalisierung, man musste ja handschriftlich den Wohnort eintragen. Und da galt es natürlich, bevor man das gemacht hat, zu überlegen, was trage ich denn da ein?
Ja.
Hättest du eingetragen? München?
Ja, aber da will ich ja nicht hin.
Aber alles dazwischen, das ist ja der Gag.
Ja.
Aber egal. Ist alles vorbei. Sollte die Wehrpflicht wieder eingeführt werden, werden wir den Podcast machen, Hexe Wehrpflicht, wo wir alle diesen Tipps, von denen wir vor 30 Jahren profitiert haben, wie man das System hacken kann.
Wobei ich ja, also da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich diese Korrektur tatsächlich machen kann. Die Wehrpflicht ist nie abgeschafft worden, sie ist nur ausgesetzt worden. Das heißt, sie muss gar nicht wieder eingeführt werden, sondern sie ist da.
Ist ja wie die Todesstrafe in Hessen. Ist sie nicht auch nur ausgesetzt?
Ja, aber da gibt es irgendwie so ein anderes Ding. Also das einfach andere Gesetze praktisch das Ding ausgeschaltet haben, wenn man es so will. Also das gilt nur als so ein netter Gag. Aber das mit der Wehrpflicht ist so, dass die existiert immer noch. Sie ist nie abgeschafft worden.
Wir schweifen ab.
Ja, wobei, Das hat noch zu Tieflieger gepasst.
Das stimmt.
Da gebe es wird Zeit, dass wir trotzdem das Wort hiermit beenden.
Ja, aber doch faszinierend, letzter Satz, dass du Tieflieger halt erlebt. Das ist wie in der Panzerstraße. Eigentlich ist das die Rache zum letzten Wort, weil du offensichtlich Tieflieger mehr erlebt hast, als ich im Mittelgebirge gewohnt habe. Und dann dachtest du die ganze Zeit, überall gibt es Tieflieger und die Scheiben wackeln. Und ich habe es nie erlebt. So.
Ich bin überrascht, dass es überhaupt eine Rache braucht.
Ja, meine Rache ist bitter.
Bei dir ist es halt intrafamiliär, bei mir ist es also schon lokal bis regional.
Das erinnert mich immer wenn ich dich sehe, erinnere ich mich an den alten Reinhard Grebewitz, der mal erzählt, dass er auch mal aufgetreten ist und der Veranstalter sagte, uns fehlt das halbe Einzugsgebiet. Und er meint halt das Meer. Da wohnen ja keine Leute. Normalerweise hast du ja eine Stadt. So war das auch bei den Tieflieger. Es war nur möglich, weil nur halb so viele Leute waren da oben.
Also ich meine, die sind ja sehr schnell, diese Flugzeuge. Man ist ja auch schnell einfach über das Land drüber. Wenn du da ein paar Minuten üben willst, dann bist du schon auf der anderen Seite.
Danke für das Wort.
Sehr gerne. Ich bin auf dein Thema gespannt.
Bist du bereit für das Thema? Erklär unseren Zuhörern, was das eigentlich ist.
Ähnlich wie beim Wort bringt jemand ein Thema mit und das bist du heute. Und das Thema ist im Gegensatz zum Wort recherchiert. Ich weiß nicht, worum es geht. Das heißt, ich bin gleich ganz überrascht. Ab geht's, würde ich sagen.
Ich habe ja eigenständig, ohne mit dir abzusprechen, die Regeln geändert. Und ich mache jetzt kein Thema mehr, sondern ich stelle mir eine Frage. Und daraus leitet sich erst das Thema ab. Finde ich mich viel schöner für mich, weil es mir einfacher fällt. Hat aber nur 5 Jahre gedauert und die Hilfe von Ralf gebraucht, damit ich das verstehe. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum habe ich als Kind eigentlich so gerne Sachen verbuddelt? Mein großes Hobby war als Kind schon, ich war immer an Archäologie um mich interessiert, ich fand es immer ganz faszinierend, ich war so Pyramiden-Fan als Kind in Ägypten, das hat mich alles so alte Sachen total fasziniert. Letztes Jahr in Thüringen stellt mir mein Vater auf einmal, heute würde man sagen, einen kleinen Plastik-Indianer, was ist ein DDR-Spielzeug, du kennst die auch mit den Füßen, auf den Tisch und sagt, guck mal, was ich im Wald gefunden habe, als er eine Wurzel ausgegraben hat. Und ich erkannte den sofort wieder, diese Spielfigur, denn ich habe sie, als ich ungefähr, ich weiß, meine Schwester war dabei, sie musste als schon laufen konnten, konnte schon laufen, also ich muss so zwischen 8 und 10 Jahre alt gewesen sein, habe diese Spielfigur eigenhändig verbuddelt und dachte, sie findet einfach 10.000 Jahre niemand wieder. Und nicht mal 25 Jahre später oder 30 Jahre später hat mein Papa sie wieder ausgebuddelt aus Versehen. Ich habe sie wiederbekommen. Und jetzt steht sie als Glücksbringer bei mir auf dem Schreibtisch. Und zum Thema, weil wir das hatten mit dem Handwerk das letzte Mal. Ich kann nur sagen, Top-Qualität. Diese Figur lag 30 Jahre in Mutter Erde im Wald und sieht aus wie neu.
Gut lackiert.
Genau. Und irgendwie hatte ich immer Spaß daran. Das fand ich immer faszinierend. Ich habe es in diesem Podcast, glaube ich, auch noch nie gesagt. Ich war ja als Kind auch totaler Erich von Däniken-Fan. Mit diesen ganzen, wurden wir von der Ains, hatte ich, als ich so bis zu 14 war, ich habe das geliebt, diese Bücher als Fantasiegeschichte. Also ich habe nie, glaube ich, also ich habe jetzt nie gedacht, das wäre so gewesen, aber ich fand diese Option, das als Geschichte zu packen, fand ich immer total faszinierend. Fand ich richtig spannend damals. Und irgendwie das ganze Sachen verbuddeln hat mich interessiert. Und jetzt bin ich auf ein Thema gekommen und wir müssen es eigentlich mal besprechen, weil wir haben es nicht gemacht und es ist eigentlich, ich habe eine sogenannte Bringschuld. Ich spreche natürlich heute mit dir von der Himmelsscheibe von Nebra, die du schon so viel gehört hast von mir, aber noch nie inhaltlich.
Du hast mir letztens sogar noch Grüße von der Himmelsscheibe geschickt.
Richtig, und da ist das Thema geworden. Ich war nämlich endlich selber mal in der Arche Nebra und habe da ganz viel gelernt, weil ich wusste ehrlich gesagt auch nicht so viel drüber. Und jetzt weiß ich aber alles, ich habe mir alles aufgeschrieben da vor Ort und habe alles gehört, den ganzen Audio-Guides gehört und alles, was man lernen muss, habe das alles aufgesagt und das erzähle ich dir jetzt alles, weil es da geklappt hat. Also die haben halt das verbuddelt und es hat halt tausende Jahre gedauert, bis man gefunden hat, im Gegensatz zu meinem Spielzeug-Indianer.
Und ist auch das gute Qualität, ne?
Das ist auch gute Qualität, kaum gerostet. Und so verbindet sich das irgendwie und deshalb ist das eigentlich genau mein Thema. Und gleichzeitig natürlich mit dem Fokus, was mich ja bis heute ärgert, als wir im Deutschlandfunk-Interview da schon gesprochen haben, was ist Heimat, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hatte ich ja gesagt, ja, wir werden ja auf den Osten reduziert, wir müssen mal irgendwie für die ganze ehemalige DDR sprechen, den Osten, als wenn wir so eine große Region gewesen wären, auch nach der Wende. Dabei ist unsere Kultur ja so dicht, also ich komme schon aus dem Kyffhäuser, habe ich damals gesagt, da haben wir hier Barbarossa und die Himmelsscheibe von Nebra nebenan und da haben sich ja Leute aufgeregt, dass das ja in Sachsen-Anhalt ist und bei Halle und dass das ja nicht meine thüringische Heimat ist. Obwohl es ja wirklich nur, also ich fahre da eine halbe Stunde hin mit dem Auto. Und das finde ich so krass, dass eben, was als Heimatbegriff gilt, dass es sehr, sehr eng gefasst ist offensichtlich und man schon vorsichtig sein muss, was man noch beansprucht, um zu sagen, das ist jetzt irgendwie meine kulturhistorische Vergangenheit und was nicht. Also das finde ich ganz krass. Und deshalb heute Aufklärung für alle, die Himmelsscheibe von Nebra. Willst du was dazu wissen?
Ja, vor allen Dingen, ist es denn jetzt nun Sachsen-Anhalt oder Thüringen?
Ja, nein, es war nie Thüringen. Habe ich auch nie behauptet.
Ah.
Das ist ja das Ding. Wenn ich von Heimat spreche, spreche ich vom Umkreis von 100 Kilometern oder 50. So, da ist mir das Bundesland doch egal. Und auf einmal kommen da Leute und wollen mir sagen, ich als wo ich eine halbe Stunde mit dem Auto hinfahre, das ist 36 Kilometer entfernt, sagt bei mir, das ist nicht mehr deine Heimat. Das ist doch verrückt.
Okay, gut, dass wir das jetzt geklärt haben.
Genau. Wenn die Leute aber so eng denken in Heimat, dann muss man nicht wundern, dass alles so abdriftet. Also wenn der Kulturkampf so eng geführt wird, dass es um 20 Kilometer Bundesländer geht, dann ist doch uns allen nicht mehr zu helfen.
Man darf ja heute gar nichts mehr sagen.
Man darf ja gar nichts mehr als Heimat beanspruchen.
Wirklich. Okay. Dann erzähl mal was von der Himmelsscheibe.
So.
Ich weiß nämlich immer noch nicht, also ja, ich möchte sehr viel darüber wissen.
Wie sieht's hier aus?
Rund.
Was hast du noch im Kopf?
Irgendwas mit Gold und Blau.
Grün. Aber sie ist gar nicht grün eigentlich. Es ist nur, was ich an der Himmelsscheibe von Nebra, und das fand ich krass, das habe ich wirklich erst auch in der Arche Nebra gelernt, als ich jetzt da war. Was das ist, erzähle ich dir gleich. Das ist der Ort, wo die Geschichte aufgearbeitet wird, nahe dem Fundort. Es gilt tatsächlich, und das wusste ich auch nicht, und das fand ich total krass, weil das so einen Schauder über den Rücken spült, in dem Moment, wo man es erfährt, als das älteste astronomische zeitgenössische Dokument gilt, was jemals gefunden worden ist. Also einfach mal 1000 Jahre älter als was die Griechen da gemacht haben und die Ägypter mit der Sternenkunde. Und ist seitdem gilt es als das älteste gefundene Relikt, wo sich Leute mit Sternen beschäftigt haben. Und das wurde halt in meiner Heimat ausgebuddelt. Krass, findest du nicht?
Ich finde es faszinierend, ja.
Also ich, der sich für Pyramiden interessiert hat und an Erich von Däniken geglaubt hat als Kind und einen Indianer verbuddelt hat, wohnt auf einmal nebenan, wo das älteste durch Zufall gefundene Stück, das fand ich krass, fand ich cool. So.
Und es ist auch, du wirst es wahrscheinlich schon beantworten, aber meine Neugierde steigt gerade. Es ist also auch dort hergestellt worden.
Ja. Es ist nicht ganz klar. Folgendes. Hm. Wo kommt das Ding eigentlich her? Weißt du, wo es herkommt?
Nee, Sachsen-Anhalt.
Ja, und jetzt kommt noch, dieses Ding wurde 1999 gefunden. Es ist also nicht ein altes Ding, sondern man hat das 1999 ausgebuddelt. Da bin ich gerade nach Köln gezogen. Und das ist so neu. Also quasi meine Spielzeugfigur und die Himmelsscheibe von Nebra sind eigentlich zeitgleich nahezu wieder auf. Es ist wirklich faszinierend. Es ist nicht sowas, was 600 Jahre irgendwo rumliegt, sondern wurde einfach durch Zufall gefunden, und zwar durch Grabräuber, also Raubgräber. Das sind diese Leute, die mit so einem, hast du auch schon mal gesehen, die mit so Metalldetektoren herumlaufen und versuchen Sachen zu finden.
Ich sehe die meistens am Strand oder hier auf Spielplätzen. Aber ja, ich glaube, die werden da nichts finden,
Eheringe
außer Müll.
Finden die Leute ja dann mal, oder alte Handys. Oder. Man kann ja schon viel finden. Ne? Es gibt ja, die Leute verlieren ja viel.
Und dann spricht der Profi. Ja, sorry, mach weiter. Ich bin
und am 4.
Neugier.
Juli 1999 waren ja zwei dieser Leute auf der Suche, auf dem Mittelberg bei Nebra. Der Mittelberg ist so eine kleine Anhöhe, also so ein Mittelgebirge. Und Nebra ist eine Stadt. Dann hat er angeschlagen, es hat piep, piep, piep gemacht. Er macht immer lauter piep, piep. Du weißt es ja, desto lauter, das piept schneller und so, desto mehr findet man. Und die waren ganz angetan, weil es wirklich richtig Rückmeldung gegeben hat. Und haben halt angefangen, mit der Spitzhacke in der Erde rumzuhauen. Die hatten so eine Feuerwehrspitzhacke dabei, die man so kennt. Wir haben tatsächlich gefunden, Schwerter, Beile, einen Meißel, Armreifen, also so Fundstücke, so schön schwer, also richtig geil. Und eine runde Platte, die sie erstmal so bei nach eigener Aussage, ich habe eine Dokumentation gesehen, weggeschmissen haben, weil sie dachten, das wäre ein alter Topfdeckel oder ein Stück von einem Schild. Da haben die überhaupt keine Bedeutung beigemessen, sondern einfach nur mitgenommen mit dem anderen Rest, weil es so schön schwer war. Der eine sagte im Interview, hat direkt gemerkt, da schimmert irgendwas Gold durch, haben sie richtig konnten sich, war auch kaputt. Haben sie aber mitgenommen. Kaputt gemacht haben sie es. Also sie haben mit der Hacke schön reingehackt. Man sieht heute, also es ist ein bisschen repariert, man sieht heute aber noch die Delle an den Himmelsscheibe von Nebra, die 4000 Jahre in der Erde lag, die sich mit der Feuerwehrspitzhacke reingehackt. Ihnen ist das später klar geworden, dass das eben ein wertvolles Objekt sein könnte. Und haben sich gedacht, weil die haben halt davon gelebt und wollten Kohle daraus machen, das im Schwarzmarkt anzubieten. Weil es gab, da wo sie gefunden haben, in Sachsen-Anhalt, gibt es so ein Schatzregal, nennt sich das. Und alle Bodenfunde, sagt das Gesetz, die du da findest, gehören dem Land. Du kannst also nicht einfach irgendwas ausbuddeln und dann sagen, das gehört mir, sondern musst es immer abgeben. D-Mark waren das noch übrigens, haben sie dann angeboten, an so einen Kölner Händler, meine ich, war das, für 30.000 Mark umgerechnet, haben sie gesagt, hier willst du das kaufen. Klar ist natürlich, du weißt von Anfang an, weil du ja weißt, du kannst auf dem offensichtlichen Markt kurz mal nicht verkaufen. Du musst es irgendjemandem verkaufen, der die Herkunft geheim halten will, beziehungsweise verschleiert oder deren ideologischen Wert hat oder mit Erpressung, weil du kannst jetzt einfach jetzt da bei eBay eine Anzeige machen, sag, verkaufe historische Himmelsscheibe. So. Den Leuten war auch gar nicht klar, was das alles bedeutet. So. Es gibt eine ganz spektakuläre Geschichte, dass die Behörden von Sachsen-Anhalt das mitbekommen haben, dass es verkauft worden ist durch, ne, weil ich meine, der Kunstmarkt ist so klein und wenn einer was verkauft, irgendwo was angeblich aus Deutschland kommt, dann wären sie alle schon hellhörig. Ein Hehler-Ehepaar, das nennst du Hehler.
Ich bin ein Hehler-Ehepaar und was sind Sie so?
Hehler-Paar. Nee, es war kein Ehepaar, glaube ich, weiß gar nicht. Also ein Hehler-Paar. Ja. Eine Museumspädagogin und ein Lehrer wollten das Ding tatsächlich kaufen. Gibt es eine Doku. Es gibt eine ganz spannende Dreiviertelstunde, muss nicht reinziehen, ich mache es in die Shownotes, weil es ist wirklich ein Biber-Aktenzeichen XY. Diese zwei Grabräuber haben dann eben dieses Hehler-Paar gefunden. Die haben denen das abgekauft, ungefähr 30.000 Mark. Und die wollten es natürlich gewinnbringend weiterverkaufen, weil die schon gesehen haben, eigentlich ist das mehr wert als 30.000 Mark. Die haben das Ding dann nämlich auch ruiniert, weil die haben das sauber gemacht, und zwar mit Stahlwolle und schön hier und schön hier fit mit Schwämmchen, weißt du? Also es gibt Kratzer heute noch, die von der unprofessionellen Reinigung herrühren. Mhm. Immer schön mit Stahlwolle und da fließend Wasser. Oh. Ja. So, und dieses Hehler-Paar wusste halt, das ist mehr wert und wollte das Gewinn bringt an Kunstfachleute verkaufen. In dem Moment, und das in der Dokumentation auch sehr schön aufgearbeitet, hat aber das Land Sachsen-Anhalt das mitbekommen und einen fingierten Kunstkauf sich drauf eingelassen, mit der Polizei zusammen. Und die wollten sich, also dieses Hehler-Paar wollte sich auf neutralem Gebiet treffen, in der Schweiz. Und dann beginnt halt dieser Krimi, dass die wirklich diesen Typen von diesem Museum, der hat dann quasi den Käufer gespielt. Die Polizei sagt übrigens sehr überzeugend, der hat so, also sehr... Da gibt es so eine Geschichte, dass sie sich wirklich dann in einem Schweizer Hotel getroffen haben und dir so Fake-Experimente an dieser Platte gemacht haben, um das Hehler-Paar zu überzeugen, dass er ein echter Käufer ist. Also er hat dann so Tests gemacht, ist das echtes Kupfer, aber in der Dokumentation sagt er, es war halt so banal, also es waren so wie ein bisschen Tricks und Täuscherei eigentlich, nur um die aber zu überzeugen mit, oh, wir machen hier, das ist ganz toll. So. Ja. Und geplant war eben auf Stichwort, dass die Polizei mit Schweizer Hilfe, dann Amtshilfe, dann eben wirklich zugreift, sobald die diese Himmelsscheibe, die damals noch nicht so hieß, auf den Tisch legen, als Beweis, die haben sie wirklich dabei, weil es war nicht klar, kommen die jetzt wirklich mit diesem Ding. So, was war 2002 im Hilton in Basel. Was gab es 2002 noch nicht wirklich gut?
Internet.
Internet und Handyempfang.
Ja.
Es gibt so lustig, erzählt er in der Dokumentation, dass er halt wirklich da saß, das Hehler-Paar packt diese Himmelsscheibe aus, er macht seine Tests, geht aufs Klo, um die Ermittler anzurufen und zu sagen, die Himmelsscheibe ist da, ihr könnt zugreifen, aber es ist kein Handyempfang. Der steigt dann aufs Klo, geht ans Fenster, ist ganz schlecht, es klappt irgendwie nicht. Und erst durch Ewigkeit in der Lobby und Vertuschung und er dachte schon, oh Gott, ich bin so lange weg, die sind bestimmt abgehauen, weil die alles mitgekriegt haben. Hat er es geschafft, die zu informieren und der Zugriff erfolgte dann auch richtig spontan. Er sagte der Doku selber noch, dass er überrascht war, dass eigentlich die ganze Lobby im Hilton nur voller Polizisten war, die er selber aber nicht kannte und wusste, dass sie da sind. Also eigentlich war er der einzige Gast und wusste aber selber nicht, dass alles Polizisten sind. So, und dann hat tatsächlich dann diese Scheibe und die Begleitfunde eben sicherstellen können an diesem Tag. Cool, oder?
Ja, also es ist wirklich wie ein Krimi. Wir haben hier einen True-Crime-Podcast auf einmal.
Herrlich. Und wie wichtig das ist, also auch dieses Dokument zeigt auch schon, was die an Strafen bekommen haben. Die wurden wirklich die Raubgräber verurteilt. Die waren dann als Kronzeugen auch, die haben alles gestanden. So immer noch zu 4 bis 9 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Und dieses Hehler-Paar auch zu 6 und 12 Monaten auf Bewährung und Auflagen, Geldstrafen, gemeinnützige Arbeit mussten die leisten. Mhm. Und die Himmelsscheibe ist jetzt wieder offiziell Eigentum des Landes Sachsen-Anhalt.
Und Arche Nebra, also heißt das Museum so, weil oder wie kommt es zu Arche Nebra? Weil ich kenne es nur als Arche Noah.
Wir kommen jetzt zur Bedeutung, das zeigt eigentlich ganz
bin
gut,
ich sehr bibelfest, ja.
Welche archäologische Bedeutung das hat, weil man hat an dem Fundort dieser Scheibe ein Besucherzentrum gebaut, die sich nur um diese Scheibe dreht, die Arche Nebra, geformt in der Form eines Himmelsschiffs oder Himmelswaage oder so. Ja, es gibt also ein riesengroßes Besucherzentrum mit einem riesengroßen Parkplatz, mit riesengroßen Sachen, mit einem Planetarium drinne, was nur für diese Himmelsscheibe gebaut worden ist.
Wow.
Die echte Himmelsscheibe ist allerdings gar nicht da. Hab mich immer voll geärgert und dachte, hä, wenn die so ein riesen Ding bauen, warum ist denn die Himmelsscheibe nicht auch da, sondern im Museum in Halle? Als ich da war, wurde es mir klar, weil du hättest ja die ganze Sicherheit, ne, die in so einem Museum herrscht, ja da noch reinbauen müssen. Das ist aber dann gar nicht. Und es macht jetzt schon Sinn, warum das Original eigentlich nicht da ist. Es gibt aber etliche Repliken da.
Okay.
Weil ich glaube, da nochmal Security in die wilde Pampa zu stellen, ist wirklich im Nichts. Also es ist in Nebra, das ist ein kleiner Ortsteil von einem Ortsteil, von einem wiederum Ortsteil, da ist wirklich nur Wald und Felder. Und mitten in diesem Wald und Felder, in diesem Mittelberg, steht halt diese Arche. Ganz schön gemacht. Es beschreibt ja eigentlich schon, dass es die Arche nur Arche Nebra gibt, wie bedeutend dieser Fund ist. Was wurde gefunden? Die Himmelsscheibe, eine Bronzeplatte, 32 cm Durchmesser und ca. 2 Kilo schwer. Ich habe eine Replik in dieser Arche Nebra in der Hand gehabt und es ist krass. Also man hat die so in der Hand und denkt sich, oh ja, man sieht sie auf Fotos immer und dachte, ja, schön. Aber wenn man sie wirklich in der Hand hat und sich vorstellt, vor 4000 Jahren hat die auch schon mal jemand in der Hand gehabt, dann macht das schon Eindruck, das Ding.
Mhm.
Du kennst sie ja mit Gold und Grün. Das Grün ist oxidiertes Kupfer. Grünspan, eigentlich war die wohl damals immer gepflegt und deshalb Kupferfarben und Gold. Gibt es auch in der Arche Nebra Varianten davon, wie sie aussieht, wenn sie nicht oxidiert ist.
Mhm.
Finde ich auch ganz schön. 1600 vor Christus, ungefähre Altersbestimmung. Auch ganz faszinierend, wird in der Arche auch total gut beschrieben, wie man so rausfindet, wie alt Sachen sind. Weil was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, mit nicht organischen Sachen kannst du keine C14-Methode machen. Das geht nicht mit organischen Sachen. Du kannst also jetzt nicht sagen, ich lege Kupfer ins Mikroskop und weiß, wenn das geformt ist. Wusste ich vorher auch nicht. Und man hat eben rausgefunden durch Analysen, man hat kleine Proben entnommen, dass das Kupfer wirklich aus dieser Region kommt. Das Gold kommt aus Cornwall in England, wo damals nur die Germanen da auch schon so Handelsbeziehungen hatten. Und das Zinn für die Bronze auch. Was einerseits zeigt, dass es authentisch ist, weil das Material teilweise daherkommt. Andererseits aber nochmal einen völlig neuen Blick wohl gibt, dass die Handelsbeziehungen auch vor 4000 Jahren schon so intensiv waren. Also dass man mit England in diesen Regionen auch damals schon gehandelt hat. Also allein die Tatsache der Zusammensetzung des Materials gibt eine völlig neue archäologische Perspektive nochmal, die eben schon eigene Doktorarbeiten nach sich zieht. Astronom, es zeigt Sterne, die Himmelsscheibe, Sterne, Mond und eine Himmelsbarke, was ein Schiff ist.
Ah.
Und das ist dieser Smiley-Mond, sieht ja aus wie ein Smiley mit dem Auge. Und was auch ganz typisch ist. Das ist auch noch die spannendste Sache, dass das Ding echt ist. Kommt auch in dieser Doku von, in der Arche Nebra wird das auch thematisiert. Man war sich relativ schnell sicher, dass es echt ist, neben dem Material, auch deshalb, weil es neu war. Weil diese Archäologen sagen, wenn eigentlich Leute Kunst fälschen oder historische Objekte, dann orientieren sich in der Regel etwas, was es schon gibt und daher fliegt das häufig auf.
Mhm.
Aber die Himmelsscheibe ist in ihrer Art wohl so einzigartig und noch nie da gewesen, dass es sich keiner abgeguckt hat an einem anderen Objekt. Und deshalb haben die Archäologen auch am Anfang und die Historiker gewusst, hier haben wir was Besonderes in der Hand, da muss irgendwas mit sein, weil das hat noch keiner vorher gesehen aus dieser Zeit. Ist ewig benutzt worden, die Himmelsscheibe, wusste ich auch nicht. Die ist nämlich dreimal bearbeitet worden. Man erkennt eine Art der Zusammensetzung und wie das poliert ist und was aufgeklebt ist, dass sie mehrmals überarbeitet worden ist.
Mhm.
Es gibt nämlich, kann ich nur empfehlen, wenn man die Himmelsscheibe von Arche Nebra Eintritt bezahlt, bekommt man automatisch ein Ticket für einen Planetariumsbesuch. Da ist so ein ganz kleines Kuppelaquarium, vielleicht mit 40 Plätzen reingebaut. Da kommt dann so eine Viertelstunde Film. Man liegt so entspannt in Sesseln und kann die astronomische Bedeutung nachvollziehen. Und das ist richtig cool gemacht, macht richtig Spaß. Ganz neu von 2023, neu animiert. Und man sieht eben die Himmelsbeziehung mit den Plejaden, die sind nämlich abgebildet, eine Sternenkonstellation, wo auch immer, da kennt man auch, dass die Kometen da mal herkommen aus den Plejaden, wenn diese Kometenzeit ist, wo man in den Himmel gucken soll. Diverse Sterne und später dann eben diese Streifen links und rechts, die du vielleicht auch im Kopf hast, links und rechts für Himmelsscheibe sind so goldene Streifen. Und die kannst du dich erinnern, aber
wir müssen
ein bisschen schon. Und die entsprechen eben tatsächlich genau diesen, wenn du sie bei Magdeburg, in Höhe Magdeburg, da kommt die Scheibe ursprünglich her, in den Himmel hältst, wie eine Sternenkarte, entspricht genau den Markierungen von der Sommer- und Wintersonnenwende. Also du kannst dich damit hinstellen, die über den Kopf halten und siehst, da geht die Sonne auf, wenn Sonnenwende ist. Was eben auch ein Beweis ist, dass das Ding authentisch aus dieser Region kommt, weil es natürlich für jede Region anders ist.
Mhm.
Total krass, man denkt nämlich eigentlich, die Astrologen haben das ja auch ganz spannend beschrieben auf der Arche Nebra. Ist eigentlich zu weit hoch, ein paar Grad, und es passt eigentlich nicht. Aber durch die atmosphärische Verzerrung, weil die Atmosphäre ja gewölbt ist, passt es wieder. Und so wusste man genau, dass es echt ist, weil natürlich die Urmenschen vor 4000 Jahren ja nicht wussten, dass es gebrochen ist und eigentlich die Gradzahlen anders, sondern das, was sie beobachtet haben, umgesetzt haben auf die Karte. Und deshalb ist es richtig und deshalb ist es authentisch. Total irre.
Geil.
Man kennt Stonehenge, Steinkreis und je nachdem Wintersonnenwende fällt durch bestimmte Steine die Sonne. Und dann weißt du, ah, jetzt ist Erntezeit, jetzt Außerzeit. Und die Himmelsscheibe von Nebra ist halt das erste Stonehenge, was je nachgewiesen ist, was aber zweidimensional ist. Also nicht gebaut, sondern wirklich als Karte. Es ist die erste Kartierung eines Sternensonnensystems.
Das ist doch irgendwie cleverer als so Riesensteine.
Ja, oder? Eigentlich total viel praktischer.
Das ist ja viel praktischer, ja. Man kann es auch mal mitnehmen. Aber dann passt es ja nicht mehr. Dann.
Und es gab eine dritte Änderung, die hat nämlich draußen geriffelt und ran. Sieht ein bisschen aus wie ein Kronkorken. Und man nimmt an, dass später die Bedeutung nachgelassen hat oder sich verändert hat. Und ich habe auch ewig überlegt, warum sind da so viele Punkte drin? Da finde ich aber auch die Archäologie in dieses Thema Geschichtshistorie auch immer so toll, wie die so rangehen. Weil diese Löcher in dem Rand rum haben keine Regelmäßigkeit. Das sind halt 32 oder 33 Löcher, aber die sind halt ein bisschen schlampig da reingemacht. Die Archäologen haben halt rausgefunden, dass es einfach mal die irgendwo aufgenäht oder aufgestickt war. Die Löcher haben die halt nur gemacht, damit du Nadel und Faden durchstecken kannst. Zum Beispiel auf eine Flagge machen oder auf eine Decke oder so, dass es vielleicht an der Wand hing. Was man nicht weiß, ist, wie es da hingekommen ist. Die Archäologen gehen davon aus, dass es würdig bestattet worden ist, so wie es aussieht, mit Grabbeigaben und diesen Schwertern. Dass irgendjemand wahrscheinlich, wird auch schön in diesem Museum erklärt, die Bedeutung nachgelassen hat, aber immer noch so eine symbolische Bedeutung hat, dass man aus irgendwelchen Gründen, die man nicht kennt, über diese Zeit ist eh sehr wenig bekannt, weil es ja keine Schrift gab und die Kultur wenig hinterlassen hat. Viel aus Holz, was ja vergammelt ist. Und deshalb aber offensichtlich so einen symbolischen Wert hat, dass man es da an dem höchsten Punkt im Mittelberg, wo man halt, ne, du kannst bis nach Magdeburg gucken, siehst den Kyffhäuser auf der anderen Seite, dass es symbolische Bedeutung gehabt haben muss, das Ding da zu vergraben. Und da lag es ja 4000 Jahre rum.
Einfach so mal geparkt. In Nebra.
Geschichte zum Schluss. War nicht ganz klar, ob die lügen, diese Grabräuber, ne, und was da wirklich die Wahrheit ist und so. Und es war nochmal diese False Negative oder was. Der eine Grabräuber erzählte, dass er eine Wasserflasche dort ins Loch, die haben halt gebuddelt und er hat eine Wasserflasche ins Loch geschmissen. Die sieht man auch heute noch in dieser Arche Nebra. Und die haben die Archäologen tatsächlich nach den Beschreibungen der Grabräuber dort gefunden. Und da stand auch deutsche Quelle drauf. Mhm. Was Beweis war auch, dass es nach der Wende dahin gekommen ist, weil die gab es nur in Westdeutschland. Und so war klar, dass die auch wirklich die Wahrheit sagen, weil diese Flasche existierte, wo die gesagt haben, die haben ins Loch. Und deshalb weiß man heute exakt den Fundort. Um diesen Fundort hat man jahrelang noch Grabungen gemacht, noch Sachen gefunden und das wirklich richtig aufgearbeitet. Und die, da kann man hinlaufen. Von dieser Arche Nebra kann man da 3 Kilometer hinlaufen und kann heute sich im Museum berieseln lassen, alles lernen und dann zu Fuß dahin laufen und sich diese Stelle angucken, wo das Ding 4000 Jahre in der Erde verbuddelt war. So wie meine Plastikfigur.
Und so schließt sich der Kreis. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes, was du vergraben hast und das wird in 4000 Jahren dann gefunden.
Und schön fand ich nochmal, weil es natürlich für die Region toll ist, es hat Spaß gemacht, weil natürlich dadurch, dass dieses Ding jetzt mitten in der Pampa ist, Infrastruktur gebaut worden ist. Man hat offensichtlich, ich weiß nicht, ob der schon immer gab, aber es gibt jetzt einen modernen Bahnhof dort, du kannst mit dem Zug hinfahren. Mhm. Großen Parkplatz. Viele Touristen, also es waren Leute, glaube ich, aus ganz Deutschland da. Als ich da war, war kein Feiertag, es war unter der Woche und es war voll, es war richtig voll. Kinder, Rentner, Erwachsene, Jugendliche, Schulklassen, also alle waren da. Finde ich toll. Und das alles fast in meiner Heimat. So viel Geschichte.
Jetzt müsstest du ja eigentlich noch so einen Orden bekommen dafür, dass du so viel Werbung jetzt für Nebra gemacht hast.
Nein, das ist ja wirklich mein Thema. Ich liebe es. Irgendwie dieses Vergänglichkeit. Ich meine, deshalb bin ich ja, glaube ich, auch Künstler geworden, um die eigene Vergänglichkeit ein bisschen rauszuzögern, ist ja meine These. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir das machen. Das, was von mir bleibt, ist es einfach toll. Und mir ist jetzt erst, und das ist der Errungenschaft unseres Podcasts natürlich auch, mich in meiner eigenen Geschichte und meine eigene Region auseinanderzusetzen. Dazu führt es, ja.
Also ich finde es total spannend. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass diese Scheibe so interessant sein könnte. Und vor allen Dingen natürlich auch die ganze Krimi-Geschichte davor, die ist natürlich der Hammer. Ja, einfach schon von diesem Alter her. Und was ich so spannend finde, ist, dass es eben aus der Zeit sonst auch gar nicht mehr so viel gibt. Ne? Also dass man einfach gar nicht weiß, was war denn da noch so? Wer waren die Leute? Was haben die gemacht? Irgendwie schade. Doch Zeitmaschine. Ne? Aber ich hätte Angst, dass die sich dann erschrecken und dann jagen die mich.
Und toll für mich auch nochmal zu sehen, da lohnt sich auch die Doku nochmal anzugehen oder wirklich die Arche Nebra zu besuchen, ist, was eben Wissenschaft eben auch leistet und was Menschen für Herzblut da reingeben und was Menschen auch können und wissen. Das ist faszinierend. Es gab natürlich Zweifel ob an der Echtheit und dann haben sich natürlich sehr, sehr viele Menschen dran gemacht zu gucken, stimmt das denn wirklich alles? Mhm. Und aber diese Himmelsbark, also dieses Schiff, ne, was und Die Plejaden waren ganz typisch wohl für die Zeit, für die Bronzezeit, dann Radiokarbonmethoden von der Erde, die Anhaftung und der Staub. Und ne, das hat alles Sinn ergeben. Und eben die Tatsache, dass das neu war, dass es nicht irgendwas geklaut ist. Also dann lagen so Schwerter, habe ich auch in der Arche Neber gesehen, die sind sehr typisch für die Region oben Richtung Schweden und England, wo die auch ja eher Gold her. Das passte alles so gut zusammen, dass man ausschließen kann, dass es eine Fälschung ist, eine moderne.
Spannend. Ja, vielen Dank für dieses Thema.
Gerne. Hast du noch irgendeine Frage zur Himmelsscheibe von Nebra? Ich kann dir alles beantworten.
Du hast es sehr gut beantwortet. Also alles, was mich interessierte, kam auch tatsächlich bei dir vor.
Dann google mal jetzt Arche Nebra und sag mir, ob das nicht architektonisch auch schick ist. Es ist nämlich die Himmelsarche, also dieses Schiff, was man unten sieht, quasi gebaut. Mitten in den Wald.
Dann werde ich das mal googeln.
Barke.
Die Himmelsscheibe erleben, Kulturbetriebe Burgenlandkreis GmbH. Oh, das ist wirklich sehr schön. Also cool, ne? Irgendwie, also das hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt, als du mir das gerade so beschrieben hast. Das ist wirklich spektakulär. Richtig schön. Dankeschön.
Jetzt bin ich Experte für 40 Jahre DDR, 30 Jahre Nachwendezeit und 4000 Jahre Bronzezeit. Das kann mich überall einladen. Ich bin sprechfähig.
Du bist sprechfähig. So. Dann haben wir noch zum Abschluss was Schönes. Ich habe auch ein Bild.
Moment. Wir müssen den Bezug zu heute ja nochmal.
So. Ich dachte, der Bezug ist, dass es dort ein Museum heute gibt.
Ja, finde ich gut. Heimatbegriff. Aber hast du denn auch Sachen? Bist du denn auch so ein historischer, also bist du so ein Verbuddler oder eher ein Wegwerfer? Heute.
Also ich mag historische Sachen. Ich fand jetzt auch interessant, wie du es gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht genau, ob ich ein Verbuttler oder Wegwerfer bin. Aber da ich ja eine Haushaltsauflösung sozusagen hinter mir habe, habe ich natürlich nochmal so diesen Bezug gehabt, was behält man eigentlich und warum behält man es? Je älter es ist, desto mehr hat es irgendwie einen anderen Wert, weil er wahrscheinlich gefühlt seltener irgendwie auftaucht. Also ich würde mir jetzt, glaube ich, so einen IKEA-Schrank, so einen Billy-Schrank würde ich mir wahrscheinlich nicht behalten, weil ich gefühlt den mir einfach nachkaufen kann. Aber es gibt so ein paar andere Sachen, wo ich gar nicht weiß, sind die überhaupt Geld wert, ne? Aber die sind einfach nur schön alt. Und das mag ich dann auch. Manchmal frage ich mich natürlich auch, was so die Historie dahinter ist. Aber mich interessiert jetzt nicht unbedingt immer jedes Detail. Ne? Aber Geschichte ist schon spannend. Ich wünschte, wenn ich so in Museen zum Beispiel bin, dass man manchmal vielleicht weniger lesen muss. Also häufig sind ja einfach nur so Gegenstände ausgestellt und dann gibt es wahnsinnig viel Text.
Arche Nebra, Planetarium und Handy Audio Guide. Es gibt nämlich einen Tipp, den ich jetzt allen Nebra-Besuchern geben muss. Man erfährt vor Ort erst, dass der Audio Guide auf dem eigenen Handy abgespielt werden kann. Du brauchst also kein Gerät. Man sollte aber Kopfhörer dabei haben. Also nehmt euch Kopfhörer mit, wenn ihr da seid, seid nicht so doof wie ich und habt keine Kopfhörer dabei. Können Sie aber auch auf der Website schreiben, ich werde eine E-Mail schreiben.
Ja, na ja, gut zu wissen.
Was ist der älteste Gegenstand, den du besitzt?
Ich glaube, es sind so Münzen aus dem 16. oder 15. Jahrhundert. Ui. Also nicht in einem guten Zustand, ne? Also deswegen lassen die sich, glaube ich, jetzt nicht wirklich verkaufen. Und das war eine Münzsammlung, die schon mein Opa anfing, die dann an meinen Vater ging und mein Vater sie dann mir gegeben hat. So. Und das sind halt so richtig große Münzen, die dann aber teilweise schon abgeschliffen sind und ja, also man eher sieht, dass die tatsächlich auch irgendwie mit Hand wohl gemacht worden sind, so gefühlt. Manufaktur. Und bei dir, was ist das Älteste, was du hast?
Wenn ich darüber nachdenke, ich glaube ein Esservice von 1916. Was ich in Kölner geschenkt bekommen habe, glaube ich. Oder dieser Schreibtisch, aber der gehört ja nicht mir. Das ist ja nur eine Leihgabe, der mir gegenübersteht. Ansonsten müsste ich überlegen, ob es was Älteres gibt. Aber meine Eltern sind ja beide Flüchtlingskinder. Wir haben nicht viel mitgenommen.
Tatsächlich meine Großmutter aus der Ukraine, also oder der ukrainischen Seite, sie kam selber aus einer relativ reichen Familie. Die hatten nämlich eine Kerzenfabrik, wie es mir erzählt worden ist. Und Kerzen brauchte man natürlich für Kirchen. Und die waren sozusagen so Exklusivanbieter oder wie auch immer. Und dann kam der Krieg und im Prinzip ist alles, was sie sagen, so, die sind auch geflüchtet damals Richtung Uralgebirge. Dann hat im Prinzip die, meine Uroma in dem Sinne alles an Schmuck mitgenommen, also was sie tragen konnte, ne, was irgendwie von Wert war. Und ganz viel von diesem Schmuck ist halt weggegeben worden, um eben, ja, Brot zum Beispiel zu kaufen oder so. Und deswegen ist ganz, ganz wenig davon übrig geblieben. Also es gibt irgendwie noch so einen Ring, der dann irgendwie an meine Oma ging und den sie dann meiner Mutter auch gegeben hat. Ne? Aber ansonsten war da auch nicht mehr so viel übrig, also aus dieser Geschichte.
Ja. Irgendjemand hat die Sachen jetzt alle. Ah, oder hat sie verbuddelt neben Plastikfigürchen.
Ja, oder sind in einem Museum vielleicht ausgestellt, man weiß es
aber
nicht.
Aber irre nochmal, das finde ich, ich kriege immer so ein ungutes Gefühl. Kennst du das, wenn einen so Sachen so einnehmen, dass man so eine körperliche Reaktion kriegt? Bei mir ist es bei diesen Geschichtsthemen so, wenn ich denke, die Himmelsscheibe von Nebra wurde nur zufällig gefunden, was alles noch verbuddelt ist, von was wir nicht wissen. Und wenn diese Himmelsscheibe von Nebra so kultureinschneidend ist, dass du quasi 100 Doktorarbeiten drüber schreiben kannst, weil es die Geschichte nochmal ganz neu aufwirft, wie es wirklich war, was könnten wir alles noch finden?
Mhm. Finde ich irre. Ja, wir haben viel Platz, ne? Na, vor allen Dingen, es gibt ja auch Sachen, bei denen man weiß, dass es sie gibt und dann sind sie verschwunden. Also das Bernsteinzimmer als der absolute Klassiker, wo man dann einfach ja auch wissen will, so, was ist denn jetzt draus geworden? Also diese Geschichte interessiert mich natürlich auch.
Mein Sozialversicherungsbescheid von 2024. Auch weg. Ich habe gesucht, wie Steuerklärung ist einfach nicht aufzufinden. Ja. der Begriff zu heute. Gut. Wir wollen die Leute nicht aufhalten, die haben alle was vor oder wollen bald schlafen gehen. Deshalb freue ich mich total, dass du uns heute was zum Thema Heimatkunde mitgebracht hast.
Genau, und ich habe ein Bild mitgebracht, wie ich jetzt gerade schon vor ein paar Minuten ein bisschen zu schnell verraten habe, aber ist ja auch nicht so schlimm. Und es wird gerade auf dein Handy übermittelt.
Wie cool ist das denn? Du warst wirklich ein sehr schmales Kind.
Ein schmales Kind.
Aber dieser Mittelscheitel einfach. Du könntest so genau dasselbe Outfit, selbe Frisur, heute wieder auf die Straße gehen und alle würden sagen, wow. Ich sehe offensichtlich dich. Bist das du?
Das bin ich, ja, das ist korrekt.
Vor einem Gardisten, der vor seinem Unterstand steht. Es erinnert mich ad hoc ein bisschen an so einen englischen Bobby, ist es aber nicht. Also dieser Wachwechsel in England, so sieht das aus. So ein rotes Häuschen, davor steht ein Mann mit Gewehr. Und links davon steht ein Mann, ist es dein Papa?
Nee, ich habe keine Ahnung, wer dieser Mensch ist.
Ich habe deine Eltern nie gesehen, deshalb dachte ich, wäre vielleicht ein romantischer Mensch. Es ist ein fremder Mensch, der sich ins Bild gedrängt hat. Aber es ist nicht England, richtig?
Das ist richtig, ja. Aber lustigerweise ist es mir jetzt in diesem Moment erst aufgefallen, als du Bobby gesagt hast und ich dann so, Moment mal, das kann eigentlich gar nicht London sein.
Ja, es ist auch nicht Bobby, sondern wie heißen die mit den, die Beefeater mit den großen Hüten? Das sind gar nicht die Bobbys. Diese großen.
Stimmt, Bobbys sind ja die Polizisten.
Genau.
So, und die anderen sind ja die, naja, auf jeden Fall so ein großer, langer Hut.
Und du stehst jedenfalls neben diesem Mann, der da offensichtlich Wache hält und hast dich so mit ein bisschen Abstand, Diskussion ist aber daneben gestellt, guckst direkt in die Kamera als einzige von den drei Personen. Und es, ja, in der Jahreszeit zu sehen, der 5.6.93 ist oben eingraviert als Lichtstempel in das Foto. Ja,
das war damals Digitalisierung bei Analogkameras.
Du warst also 13?
Fast, ja, aber kommt hin.
12. Ah, der bist auch spät groß geworden, denn, ne? Ja, ja.
Naja, ich sehe da nur so klein aus, weil natürlich dieser Polizist einfach 2 Meter groß ist.
Schön. Es ist, ja, aber du hast eine elegante Haltung, wirklich dieser abgespreizte Fuß ist wirklich, also du hast, also wie die Leute heute vor Instagram. Sehr gut gemacht. Und du hast also, aber jetzt fällt mir auf, ja, ich habe das wichtige Teil noch nicht gesehen, du hast eine Brusttasche um.
Ja.
Ja. Was total lustig ist, weil ich fliege, es ist absurd, weil ich morgen nach England fliege, deshalb ich sofort die Assoziation habe. Also ich werde diese Folge schneiden heute Nacht noch und morgen geht die online. Und dann wenn ihr die hört, bin ich schon weg. Und ich habe bis heute, wenn ich in Nicht-Schengen-Staaten unterwegs bin, einen Brustbeutel, den ich unter meinem Hemd trage, bei Ein- und Ausreise, weil ich so Angst habe, dass ich meinen Reisepass verliere am Flughafen, dass das meine Kompensation ist. Ich habe immer diesen Brustbeutel mit meinem Reisepass und weiß, er ist da, bis ich im Flugzeug bin, wieder ausgestiegen, habe ich den dabei. Dann bleibt er im Hotel Und am letzten Tag, wenn ich wieder abreise, wieder der Brustbeutel um, damit ich ja nicht meinen Reisepass vergesse. Weil du weißt, ich vergesse vieles und das wäre aber schlimm, weil es hängt sehr viel davon ab. Aber wo ist das?
Es ist Kopenhagen.
Ach, da gibt es sowas auch? Da muss man ja auch so weit.
So ist es ja. Und ich habe das Foto aus mehreren Gründen mitgenommen, weil, also zum einen natürlich, das ist ein absoluter Kracher, ist modisch. 90er. Also, was du ja gerade noch nicht erwähnt hast, die Brusttasche ist ja in einem Neongrün. Also richtig, also das war ja damals der absolute Hammer, weil es gibt ja auch so Brusttaschen in Hautfarben. Ich habe nämlich sogar eine Gürteltasche, als es so in den 90ern, wo man dann Angst hatte, irgendwie ständig beklaut zu werden auf Reisen, habe ich so eine Gürteltasche gehabt, die dann so unter dem Hemd war, damit man also dort das Geld quasi verstecken konnte und niemand einen berauben konnte. Und die Brusttasche hatte ich aber übrigens auch aus dem gleichen Grund, nämlich da war meistens auch Geld drin, damit ich eben also nicht beklaut werde, weil Brusttaschen, natürlich kann man einen mit einer Brusttasche beklauen, habe ich aber damals nicht gewusst. So, also Neongrün. Das zweite ist eine Jeans, ein Jeanshemd. Also ja, absolut auch so absolute Klassiker. Und dann auch noch dieser Topfschnitt mit Mittelscheitel. Also ich finde, da ist eine Menge 90er verdichtet in einem einzigen Foto. Und es gibt ganz viele Fotos, wo ich ein Jeanshemd habe und diese Tasche und auch diese Frisur. Also
bevor du weiterredest.
Ja.
Ich bin nicht so viel verletzt. Ich habe eine These. Anhand deines Gesichtsausdrucks, deiner Körperhaltung, ist das Foto so entstanden, dass die fotografierende Person gesagt hat, stell dich jetzt dahin, ich mache ein Foto von dir. Und du gesagt, ich will nicht. Warte, Stimmbruch, ich will nicht. Und er gesagt hat, die Person, du gehst jetzt dahin, ist ja nur ein Foto und du deshalb so guckst, dass es nicht freiwillig war.
Also von mir gibt es so gut wie gar keine freiwilligen Fotos aus der Zeit. Also man hat mich immer gezwungen, Fotos zu machen. Auch wenn du sagst, dass ich dort so Instagrammable irgendwie stehe. Aber ich habe es nie gemocht, fotografiert zu werden. Und tatsächlich sieht man ja auch so ein bisschen, ich stehe da ja ein bisschen mit Abstand. Ich habe auch Angst vor diesem Polizisten gehabt, weil es gibt ja ganz viele Videos mittlerweile. Allerdings kommen die alle aus Großbritannien oder beziehungsweise London, wo ja dann einige zu dich zum Beispiel zum Pferd oder so kommen oder so. Und dann die Soldaten, also den Leuten sehr klar und deutlich machen, wer da der Herr vor der Burg ist.
Es ist sehr beeindruckend. Ich habe das ein paar Mal schon beim Wachwechsel in London erlebt. Ich weiß nicht, ob es auch schon mal in anderen Städten auch, dass die wirklich einfach weitergehen und schreien. Also das ist, es gibt, also du wirst umgerannt im Zweifelsfalle. Aber die werden nicht ausweichen. Das ist sehr beeindruckend. Eigentlich passiert das sehr selten, weil ich glaube, die haben ja so eine Dominanz. Sieht man auch auf diesem Foto ja schon. Man traut sich ja eigentlich gar nichts zu tun.
Ja, und ich glaube, dass das damals auch noch ein bisschen so war, dass die Leute mehr Angst hatten als heute. Man hatte noch so Respekt vor solchen Leuten. Das hat sich ja so ein bisschen geändert. Okay, jetzt klinge ich auch schon wie so ein alter
Mann. Aber interessant, zum Thema Sichtbarkeit des Militärs im Alltag hatten wir in der letzten Folge. Das ist ja auch eine andere Art, ist ja auch Militär, aber eine andere Art von Sichtbarkeit, weil es nicht Maschinengewehr und ein Tarnfleck ist, sondern so Gardeuniform.
Ja, und ich glaube, das M oben bei diesem, das steht, glaube ich, für Königin Margrethe, könnte vielleicht sein. Aber ich kenne mich nicht mit so Royal-Sachen aus. Da gibt es bei mir Kolleginnen und Kollegen, die sind da viel, viel firmer drin. Die könnten
das
wahrscheinlich sogar sagen.
Wie sagt das mal im
Podcast,
das reichen wir nach im Fakten.
Ja, und es gibt noch eine zweite Sache, warum ich das Foto mitgebracht habe. Denn das ist die Zeit, wo meine Eltern anfingen, mit mir häufiger zu reisen. Mhm. Also wenn da sozusagen so das Schlimmste erstmal hinter uns, ne, so an Chaos. Und wir fingen an, Busreisen zu machen. Also das war das Preiswerteste damals. Mhm. Und nach Kopenhagen sind wir eben auch mit Bus gefahren, was natürlich aus Rostock-Sicht einfacher ist, weil wir sind da mit der Fähre rüber. Ja, und dann fährst du, glaube ich, noch so 2,5 Stunden oder so ein bisschen in Kopenhagen. Also Rostock ist von Kopenhagen gar nicht so weit weg. Deswegen finden das manche Leute immer so komisch, wenn ich sage, ja, ich war ganz oft in Kopenhagen. Aber das ist wie für Kölner mal Amsterdam zu sehen. Mhm. Ne? Also das ist auch näher dran. Da habe ich mich dann wieder dran erinnert, als ich mich auch im Fotoalbum dann so guckte, als die Fotos noch sortiert worden sind nach Zeit, ist mir aufgefallen, dass ich im Jahr 93 an vielen Stellen Europas war. Also dass ich zum Beispiel, gab es ein Foto auch von Notre Dame und London gab es dann tatsächlich eben auch. Und ja, da haben also meine Eltern viel dafür getan, dass ich was sehe. Also, dass ich ein bisschen was von der Welt sehe. Auch wenn ich Busreisen, muss ich sagen, gehasst habe.
Mir wurde immer schlecht im Bus.
Bus war auch erstmal, wurde mir schlecht und zum anderen ist halt immer sehr voll und ne, stillsitzen für irgendwie so einen pubertierenden Jungen ist jetzt auch nicht gerade das Einfachste. Und dann sitzt man ja auch nie alleine, sondern meistens der dann ja mit Mutti oder Vati. So, und da muss man sich da Sachen anhören. Außer man hatte einen Walkman. Ich hatte bestimmt einen Walkman.
Ah ja, schön. Ich habe ja erst in Köln, als ich 18 war, angefangen, das Ausland zu bereisen. Ich war außer auf Klassenfahrt nie im Ausland einmal. Und das war eine andere Zeit für alle, die jetzt jung sind oder es in 500 Jahren hören. Es war ja auch 93 dieser Zeit ja schwieriger als heute. Als ich nach Köln gezogen bin, musste ich noch Geld umtauschen, wenn ich nach Holland wollte. Überleg dir das mal. Heute unvorstellbar.
Ja. Ja, wir, es sind jetzt so viele Sachen so einfach. Und deswegen, aber wenn man gar nicht den vorherigen Zustand kannte, ist das natürlich sehr schwer wertzuschätzen.
Ja, aber man muss es wertschätzen. Allein die EU ist schon deshalb gut in Europa, dass ich jetzt bei der DB-App eingeben kann. Ich will von Köln nach Kopenhagen und eine Zugverbindung vorgeschlagen kriege, ja, die ich bezahlen kann. Das war ja auch, ich weiß noch genau, als ich nach Köln gezogen bin und später auch, kennst du noch die Zeit, wo die DB immer sagt, Preisauskunft nicht möglich, weil die irgendwie, das ist ja heute alles weg, es funktioniert alles. Du kannst einfach nach Zürich fahren und bezahlen und bist dann da. Irre. Irre, wenn man drüber nachdenkt, wie schwer wir Älteren. Ist ja.
Ja, das war auch schon mein Bild und meine Zeit, die ich da mitgebracht habe.
Wie findest du dich selber, wenn du dich da siehst auf dem alten Foto? Was denkst du da von dir?
Dass Jeanshemden mir doch besser stehen, als ich dachte. Aber ansonsten, ich finde mich da eigentlich nicht hübsch. Es gibt ja so ein paar andere Fotos, wo man mich ein bisschen mehr sieht. Ich merke, dass ich dort so zwischen Milchbubi und langsam erwachsen werdendes Gesicht bin. Also meine Pubertät muss da wohl irgendwie so eingesetzt haben in der Zeit. Das ist mir so aufgefallen. Weil man dann relativ gut so über die Fotos sieht, so 91, 92, dass ich dann noch also viel, viel weichere Züge hatte und das dann sich ändert. Wobei ich sehe da immer natürlich noch sehr jung aus im Vergleich zu heute. Und Topschnitt, ich war damals stolz drauf, den gehabt zu haben. Den Mittelscheitel muss man jetzt nicht vielleicht machen.
Ja, und vor allem Topschnitt war ja gar, also die Mode muss man ja auch, also entweder früh oder spät Einsteiger gewesen sein. Weil ich meine, der braucht ja, wenn du siehst, dein Decker ist ja bestimmt 15 Zentimeter lang, muss ja erstmal über ein Jahr wachsen.
Das stimmt, ja. Das ist gar nicht so einfach. Nicht jede Frisur kann man sofort haben.
Nicht jeden Trend kann man sofort nachlaufen. Anders ist es bei uns, dem Trend, die Ostkinder zu hören, könnt ihr ganz einfach durch Weiterempfehlung, Sternevergabe, Rezession frönen statt föhnen, wie Frisuren. Und deshalb sage ich, Alex, das war der Modeberatungspodcast Ostkinder 882. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei wart bei Folge 756. Heute Topschnitt. Auf Wiedersehen, Alex.
Ja, tschüssing, Danny.